Liebe Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Österreich-Magazins hier im Kontrafunk. Dieses Format soll einordnen, hinterfragen und auch dort genauer hinsehen, wo Politik und etablierte Medien lieber wegsehen. Für Sie am Mikrofon ist heute Richard Schmidt. Das sind unsere Themen. Österreich spart. Zumindest wird das den Bürgern vermittelt oder soll so vermittelt werden. Gleichzeitig fließen weiterhin erhebliche Summen in Projekte, die viele Menschen kaum nachvollziehen können. Der österreichische Beitrag zur Biennale in Venedig sorgt derzeit etwa für Kopfschütteln. Eine verstörende fäkale Provokation auf Kosten der Steuerzahler. Was dahinter steckt und wie der heimische Kunstbetrieb so tickt, das bespreche ich mit der Künstlerin Ingeborg Kneip. Beim ehemals hoch angesehenen Nachrichtenmagazin-Profil steht die Chefredakteurin Anna Thalhammer in der Kritik. Es geht um auffällige Mängel in ihrer Diplomarbeit bis hin zu sehr ernsten Plagiatsvorwürfen. Außerdem steht eine nicht gekennzeichnete Nutzung von künstlicher Intelligenz für aktuelle Texte im Raum. Der Plagiateforscher Dr. Stefan Weber hat diese Vorwürfe genau dokumentiert und veröffentlicht. Ich spreche mit ihm über seine Ergebnisse. Der ORF kommt nicht zur Ruhe. Skandale, Machtfragen und politische Einflussnahme prägen das Bild. Gleichzeitig inszeniert sich ein Teil der Belegschaft mit der Aktion »Nicht mit uns« als moralische Instanz und will sich damit von den Geschehnissen distanzieren und irgendwie noch den Ruf des Hauses retten. Wie glaubwürdig das ist, das bespreche ich mit dem langjährigen ORF-Mitarbeiter Reinhard Jesionek. Und schließlich, neue Kamerasysteme sollen künftig kontrollieren, wer in die österreichischen Stadtzentren einfährt, automatisch und flächendeckend. Nichtberechtigten sollen empfindliche Strafen drohen. Kritiker sprechen von einem weiteren Schritt hin zu mehr Kontrolle im Alltag. Welche Folgen das für uns alle hat, das bespreche ich mit Richard Wladecker vom Porsche Club Austria. In Österreich ist die Budgetlage extrem angespannt. Die Regierung will überall sparen, nur nicht bei sich selbst und natürlich auch nicht bei ihren Freunden. Dazu zählen offenbar nicht nur hunderte dubiose NGOs, sondern auch so manche Künstler. Kann Kunst denn nicht jeden Steuereuro wert sein? Der Beitrag Österreichs zur Biennale in Venedig wirkt auf den ersten Blick doch sehr befremdlich. Eine sogenannte Künstlerin will vor dem Publikum in menschlichem Urin schwimmen. Gefördert wird das mit 600.000 Euro Steuergeld. Was genau geplant ist und wie man das einordnen soll, das bespreche ich jetzt mit der Künstlerin Ingeborg Kneip. Sie ist seit den 80er Jahren im Bereich Malerei, Grafik und konzeptuelle Malerei tätig und kennt den Kunst- und Kulturbetrieb genau. Herzlich willkommen, Frau Kneip.
Ich freue mich.
Frau Kneip, kennen Sie die Künstlerin, die Österreich da auf der Biennale vertreten soll? Und können Sie uns das geplante Kunstwerk, diese Kunstaktion, etwas genauer erklären?
Also persönlich kenne ich diese Künstlerin nicht, aber natürlich habe ich ihren Namen gehört. Es wird viel über sie gesprochen und sie gilt als die einflussreichste Künstlerin Österreichs momentan. Sie ist in den vergangenen Jahren mit einigen Theaterproduktionen aufgefallen und sie hat auch eine ganze Reihe von Preisen erhalten.
Und können Sie uns das Kunstwerk an sich etwas genauer erklären? Haben Sie sich da eingelesen?
Ich habe mich ein bisschen eingelesen, aber es ist noch nicht viel bekannt. Die Künstlerin hat eine Website, da kann man ein bisschen schauen, aber es wird nicht viel verraten. Also es gibt eigentlich nur Gerüchte. Die Vermutung ist, dass sie einen Tank mit Urin anfüllt. Dieser Urin wird von den Ausstellungsbesuchern stammen und es wird vor dem Pavillon in Venedig werden Mobilklos aufgestellt, in denen die Betrachter sich erleichtern und dieser Urin wird gesammelt und in dem wird Florentina Holzinger dann schwimmen.
Ist dieses Konzept eigentlich eine neue Idee oder hat es das schon einmal gegeben?
Das Konzept mit Urin zu arbeiten ist nicht neu. Also die früheste Arbeit dieser Art, die mir bekannt ist, die ist von vor rund 40 Jahren, also 1987, glaube ich, von einem amerikanischen Künstler namens Andrés Serrano. Das Kunstwerk wurde damals viel diskutiert. Es hatte den Namen Piss Christ. Es bestand aus einem Kruzifix, das in Urin getaucht und dann fotografiert wurde. Es ist aber nie bewiesen worden, dass es sich wirklich um Urin handelte, denn bei diesem Kunstwerk wurde die Installation sozusagen nicht ausgestellt, sondern nur die Fotos, die davon gemacht wurden.
Befürworter sagen ja immer, Kunst darf alles, Kunst muss kritisch sein und den Finger in die Wunden legen. Trifft das auch auf so ein Konzept zu?
Ich finde schon, dass die Kunst das darf. Die Kunst liefert ein Abbild der Zeit, in der sie entsteht. Und diesen Zeitgeist, ja, der abgebildet wird, können sich die Künstler gar nicht entziehen. Ich glaube, man kann gar nicht dem Zeitgeist sozusagen voraus sein und mit der Kunst voraus sein. Also das gelingt nur ganz wenigen Künstlern. Und es hat auch keinen Sinn, etwas zu reproduzieren, was seit 100 Jahren vergangen ist. Man befindet sich eigentlich immer genau im Mainstream und im Zeitgeist. Und die Künstler müssen da eben ihre Position finden und mit dem Zeitgeist, so wie er momentan ist, einfach mitzuschwimmen, buchstäblich, ist das Einfachste, was man machen kann.
Sie selbst haben ja eine sehr fundierte Ausbildung absolviert. Wie ordnen Sie das jetzt persönlich ein, wenn sich hier in diesem Fall die Kunst oder die Aktion bei einer ganz großen Ausstellung der Biennale sich doch sehr auf Fäkalien reduziert?
Ich glaube, es hat mit der Kunstgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Also in der Theorie, in der ästhetischen Theorie, wurden wir Künstler angewiesen, der Kategorie des Schönen sozusagen zu widersagen. Denn das Schöne galt auf einmal als nicht wahrhaftig und als Verblendung und gewissermaßen als Lüge. Die Schönheit wurde als verlogen empfunden und sogar diffamiert. Und die Künstler haben das akzeptiert. Es ist aber kein Phänomen, das nur in der Kunst stattfindet, sondern generell wurde die Kategorie des Schönen immer weiter reduziert, also auch in der Alltagskultur. In Fragen der Kleidung und der Mode zum Beispiel oder in Fragen der Umgangsformen. Also die Schönheit ist schwierig geworden. Und es ist einfacher für die Künstler, dem Hässlichen zuzuneigen.
Die Kunst in Österreich ist ja immer wieder oder fast immer auch mit Subventionen, mit Steuergeld in Zusammenhang zu sehen. Das geht fast gar nicht anders. Wie sehen Sie das, dieses System, dass Parteien, die Bundesregierung, ein Kunstministerium entscheidet, was subventioniert, wofür es Geld gibt und für was eben nicht?
Ich empfinde es als bitter. Ich finde, der Staat sollte sich komplett aus der Kunst und der Kultur heraushalten. Es gibt ein paar Kunstwerke, die der Staat sich sozusagen angeeignet hat. Das sind die Bundesmuseen und die Albertina und die Kunstwerke darinnen, die von den Habsburgern gesammelt worden sind. Also da hat der Staat sozusagen eine Verpflichtung, diese Kunstwerke zu erhalten. Aber sonst, also bei neuer Produktion, finde ich, sollte der Staat sich raushalten. Denn unsere Vorfahren haben jahrzehntelang gekämpft, erstens keine Zensur mehr zu haben in der Kunst und zweitens die Kunst als etwas Privates zu etablieren, auf das der Staat eben keinen Zugriff hat. Es ist aber so, dass die Kunst und die Kultur als Ideologieressort angesehen werden. Also das ist ein Zitat der Kulturstadträtin Ursula Basterk. Sie hat gesagt, das Kulturamt der Stadt Wien in dem Fall ist das Ideologieressort, das gibt die SPÖ nicht her. Sie haben es schon einmal hergegeben, also ich glaube 4 Jahre lang war das dann einmal in der Hand der ÖVP, aber die hat auch an dieser Politik nichts geändert. Der Staat benutzt die Kultur, um Propaganda zu machen.
Die Dimension der Kosten für diese Kunstaktion in Venedig ist ja auch ein Thema. Also wären 600.000 Euro Steuergeld unter irgendwelchen Umständen für eine Teilnahme Österreichs an der Biennale gerechtfertigt?
In dem Punkt bin ich ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht genau, was in diesen 600.000 Euro enthalten ist. Also ich nehme an, es geht um Personalkosten, denn diese Florentina Holzinger hat angekündigt, dass sie ein ganzes Team hat. Und dieses Team muss natürlich bezahlt werden, die arbeiten nicht gratis. Ich sehe auch nicht, wie die Größenordnung sonst beschaffen ist, also was sonst ausgegeben wird. Generell ist das Kulturbudget, glaube ich, nicht gar so groß. Also wenn man da was einsparen wollte für den Steuerzahler, fielen mir zuerst ganz andere Sachen ein. Also zum Beispiel generell die NGOs.
Eine abschließende Frage, Frau Kneipp. Hat das Gute, das Schöne in der Kunst in unserer Gegenwart überhaupt noch einen Platz?
Ich glaube, es steht im Gesetz, dass die Schulen das wahre Gute, Schöne vermitteln sollen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das gemacht wird. Natürlich hätte es rein theoretisch einen Platz, aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, die Ideologie, die vertreten wird, hat keinen Platz für das Schöne, weil es eben als unwahrhaftig empfunden wird. Und weil es natürlich auch eine sogenannte Pearl Drift gibt in der Kultur. Also es passt sich die Kultur der Unterschicht an, nicht die Unterschicht der Kultur des, also so wie früher, der Kultur des Adels oder der Kultur des Bürgertums, sondern es geht verkehrt rum. Es wird von oben nach unten gearbeitet, aber zugunsten des Unteren.
Über den geplanten Beitrag Österreichs zur Biennale in Venedig und den Zustand einer zunehmend infantilen und auch fäkalen Kunstszene unterhielt ich mich mit der Künstlerin Ingeborg Kneipp. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke auch, Herr Schmidt.
Journalistin Anna Thalhammer ist Chefredakteurin des ehemals als gehoben und investigativ geltenden Nachrichtenmagazins Profil in Österreich. Bei der Analyse ihrer Texte kam nun der Verdacht auf, sie würde sich der Hilfe von künstlicher Intelligenz bedienen. Ein Vorwurf, den sie entschieden dementiert. doch auch ihre Diplomarbeit im Fach Germanistik wurde analysiert und dabei stieß der bekannte Plagiateforscher Dr. Stefan Weber auf zahlreiche Unregelmäßigkeiten. Ich frage ihn jetzt selbst, was er dort entdeckt hat und weshalb das ein Problem darstellt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Weber.
Grüß Gott.
Herr Dr. Weber, welche Unregelmäßigkeiten haben Sie bei der Untersuchung der Arbeit der österreichischen Journalistin gefunden?
Ja, es gibt vier Kategorien. Das eine ist einmal, was ich sehr problematisch finde, ist die Huldigung des Marxismus. Also man muss hier klar sagen, in dieser Arbeit steht zum Beispiel auf Seite 17 wörtlich, Gramsci wird gesehen als Meilenstein der marxistischen Theorie. Man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, Herr Gramsci ist immerhin Begründer der kommunistischen Partei in Italien, war also zeitlebens überzeugter Kommunist. Und die Frau Thalhammer hat aber da nicht eine Fußnote gesetzt, dass das jemand anderer sagt, sondern es hat sie selber gesagt. Ja, also das ist eine Huldigung des Marxismus, die ich eigentlich äußerst problematisch finde. Und des Weiteren enthält diese Arbeit Plagiatsfragmente. Sie enthält, wie ich es nenne, Textschablonen, also auch bei Überschriften, gewissen Formulierungen hat sie abgeschrieben von anderer Literatur. Und das Deutsch der Arbeit ist höchst problematisch. Ich habe auf 9 Zeilen 12 oder 13, je nach Zählweise, Deutschfehler gefunden. Also das ist eigentlich ein Wahnsinn. Bitte, die Arbeit wurde in Germanistik angenommen, ne?
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Arbeit zu untersuchen? Ihre Gegner werfen Ihnen ja durchaus oft vor, persönliche oder politische Motive zu verfolgen.
Ja, und selbst wenn es so wäre, ja, das ist ja alles objektivierbar. Sie sehen ja, wenn ich sage, über Gramsci wurde geschrieben, Meilenstein der marxistischen Theorie ohne Fußnote, es gibt 13 oder 12 Deutschfehler auf 9 Zeilen. Also das sind ja alles objektivierbare Aussagen. Wissen Sie, was ich meine? So, wenn man sagt, Sie kriegen einen EKG-Befund vom Arzt und der Arzt interpretiert den Befund, ja, dann ist es mir egal. Hauptsache, er hat ihn richtig interpretiert, welches Motiv der Arzt hat, ob er Geld verdienen will oder das aus medizinischer Neugierde macht, ist mir doch völlig egal. In dem konkreten Fall, weil Sie gefragt haben, war es so, dass einfach schon länger in der Branche der Hinweis kursiert. Sagen wir es mal vorsichtig, da würde die KI, die künstliche Intelligenz, in irgendeiner Form an den Texten der Anna Thalhammer mitarbeiten. Da gibt es ja auch so Kriterien, die sich auch bei anderen Autoren finden. Und über diesen Verdacht, den ich überprüft habe, ob diese Texte aus der künstlichen Intelligenz stammen oder von ihr optimiert worden wären, bin ich einfach auf die Idee gekommen, wie so oft in meinem Leben, was ist eigentlich mit der Diplomarbeit der Anna Thalhammer? Und die habe ich vorgestern zu analysieren begonnen und da schreien einem halt die Fehler, aber auch die Plagiate schon wieder entgegen.
Die Diplomarbeit von Anna Thalhammer wurde ja im Fach Germanistik verfasst. Wie kann es denn sein, dass eine so mangelhafte Arbeit zu einem positiven Abschluss führt? Allein die Anzahl der Fehler hätte ja bei jeder Schularbeit im Gymnasium zu einem nicht genügend geführt.
Richtig, Herr Schmidt, das ist eine wunderbare Frage und die würde jetzt sozusagen den Rahmen des Radioformats sprengen, weil das der wahre Skandal ist. Wir haben alle Kinder, wir wissen, die Kinder kriegen das angestrichen mit Rot, ja. Solche Deutschfehler, die führen auch zu einer schlechteren Beurteilung, weil der Deutschlehrer im Gymnasium, der muss sich ja daran orientieren, der hat ja meistens sogar eine ziemlich klare Liste, wie viele Fehler man auf wie vielen Seiten machen darf. Also fragen Sie mich nicht, wie das möglich ist, dass eine Diplomarbeit, die ja immerhin in Österreich im Gegensatz zu Deutschland und der Schweiz, muss ich mir dazu sagen, veröffentlichungspflichtig ist, die muss ja auch nur in den Bibliotheken liegen, ja. Also was ist das für eine Visitenkarte für die Universität Wien, dass eine Arbeit aus Germanistik von einer späteren, nennen wir es einmal so, Top-Journalistin, aber möchte ich jetzt unter Anführungszeichen setzen, ja, dass die so viele Fehler enthält. Ich halte das für skandalös und das ist einfach ein Niedergang des akademischen Qualitätsniveaus, den wir hier seit 20, 30 Jahren erleben.
Welche Rolle spielen Betreuer und Gutachter bei der Qualitätssicherung? Versagen hier einzelne Kontrollmechanismen oder sehen Sie ein systemisches Problem?
Beides, weil sozusagen die Diplomarbeit von der Anna Thalhammer ist der Prototyp von allem, was schieflaufen kann an einer österreichischen Universität. Es kommt nämlich jetzt zu den vier Punkten, die ich eingangs erwähnt habe. Plagiatsfragmente, Huldigung des Marxismus, Textschablonen und Deutschfehler, ja, muss man immer differenzieren, genau, ja, kommt noch etwas hinzu. Ihr Professor ist der Michael Rohrwasser und der steht wieder für diese, wir nennen es immer im Fach die Germanisierung der Universität. Damit meinen wir, dass immer mehr Deutsche berufen werden, also Bundesdeutsche, ja, die ihre deutschen Themen mitbringen. Und der Michael Rohrwasser ist ein Experte für DDR-Literatur und so diplomierte die gebürtige Oberösterreicherin Anna Dahlhammer plötzlich zur DDR-Literatur. Also da kann man nur eins und eins zusammenzählen. Der Herr Rohrwasser hat diese Arbeit gar nicht gelesen, weil sonst wären ihm ja die Deutschfehler aufgefallen. Das ist die nächste akademische Tragödie, wie der Volker Rieble von der Universität München mal gesagt hat. Die Arbeiten werden dazu verfasst, dass sie nicht gelesen werden. Ja, das ist eine akademische Tragödie. Und der Herr Weber, ja, spuckt jetzt hier in das System rein, indem er diese Arbeiten liest. Ich sage immer, ich bin höchstwahrscheinlich der erste Leser dieser Arbeit und wahrscheinlich bei Gutenberg, wenn Sie sich zurückerinnern, vor 14 Jahren war es genauso, die Doktorarbeit vom Herrn Gutenberg hat wahrscheinlich niemand gelesen, bis auf jenen, der dann entdeckt hat, dass sie Plagiate ohne Ende enthält. Wissen Sie, dann kann man sich fragen, wozu werden diese ganzen Texte überhaupt noch geschrieben?
Sie haben Frau Thalhammer auch vorgeworfen, künstliche Intelligenz für ihre journalistische Texte zu nutzen. Sie selbst dementiert das. Welche Verdachtsmomente gibt es da? Wie kann man das überhaupt feststellen?
Also nur aus juristischen Gründen sage ich, ich habe es hier natürlich nicht vorgeworfen, da muss man aufpassen. Ich habe einfach nur Parallelen herausgearbeitet, ja, zwischen Texten, die von künstlicher Intelligenz generiert wurden und Texten der Anna Dahlhammer im Profil. Das ist höchst spannend. Wenn Sie der künstlichen Intelligenz Claude den Befehl geben, schreibe einen Text im Stil von Anna Dahlhammer über den ORF. Das habe ich in meinem Blog, das kann jeder nachlesen. Kriegen Sie einen Text, wo jeder in Österreich glauben würde, der ist von der Anna Dahlhammer, weil er alle Stilelemente enthält, wie zum Beispiel Dreierketten, also drei Substantive hintereinander oder Antithesen, also immer zu schreiben, etwas ist nicht so, sondern so. Da gibt's eine ganze Liste von Auffälligkeiten, die KI perfekt imitieren kann. Natürlich kann es so sein, dass die KI auch schon mit den Texten von Anna Dahlhammer vorher gefüttert wurde, dass das also kein Indiz ist. Eben weil die KI so gut ist, ja, kann es sein, dass die KI auch die Texte der Anna Dahlhammer verarbeitet hat, gelernt hat mit diesen Texten. Aber es ist ein Hinweis, sage ich Ihnen nur so viel, wenn ein österreichischer Journalist, Namen können wir uns denken, kann man auch eruieren auf X, eine österreichische Journalistin wie die Frau Dahlhammer und lustigerweise, der Kreis schließt sich, der Karl Theodor zu Gutenberg, aktuell genau mit denselben Stilelementen arbeiten, dann könnte man schon denken, dass das die KI zumindest optimiert hat. Aber beweisen können wir es nicht. Wir können der Frau Dahlhammer nicht über die Schulter schauen, wir können nicht in den Computer schauen, was sie gemacht hat. Aber es sind Hinweise.
Denken Sie, unter diesen Voraussetzungen ist man dazu geeignet, die Chefredaktion eines ehemals so renommierten Mediums auszuüben?
Fachlich nein. Als Figurehead sozusagen, als Figur, ja. Als Marionette im Spiel, ja. Und ich glaube auch, dass sie das ist. Und das finde ich eigentlich sehr traurig, weil ich glaube, wir haben alle die Anna Dahlhammer in bester Erinnerung, zumindest in Österreich, als Aufdeckerin dieser völlig unappetitlichen SPÖ-Silberstein-Affäre. Da hat sie also eine tolle Rolle gespielt 2017. Ich glaube, da haben wir das alle toll gefunden, was sie gemacht hat. Jetzt nicht aus politischen Gründen, meine ich einfach jetzt unabhängig vom politischen Denken, ja. Natürlich war es auch wunderbar, dass sie mal wieder die unfassbare Verlogenheit und Niedertracht der Sozialisten aufgedeckt hat, ja. Aber da hat sie tolle Arbeit geleistet und ich sage Ihnen ehrlich, Herr Schmidt, ich lese schon seit Monaten, glaube ich, wie wir alle in der Branche, die Kommentare der Anna Dahlhammer im Profil und wir haben uns eigentlich immer gewundert, ja, es ist ein komischer Schreibstil. Auch auf X hat sie einen, wie soll ich sagen, einen fast schülerhaften, mädchenhaften Schreibstil, ja. Sie schreibt statt ein, schreibt sie die Zahl eins und so weiter. Wir haben uns immer gewundert, also eigentlich ein komischer Stil für eine Chefredakteurin, ne? Eine Erklärung könnte jetzt eben sein und das ist schon ein bisschen meine Hypothese, dass in dieser Diplomarbeit sie gezeigt hat, dass sie sozusagen mit Deutsch auch ein bisschen auf Kriegsfuß ist, ja, und eben es Indizien gibt, formulieren wir es wieder juristisch sauber, ja, dass in irgendeiner Form künstliche Intelligenz an ihren Kommentaren mitgearbeitet hat. Und jetzt fragen Sie mich, ob die als Chefredakteurin eines, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, eines wirklich, ich glaube, das war ein Leuchtturm, das Profil in den 80er, 90er Jahren, da war das sozusagen das Magazin gemeinsam mit Basta und anderen, ja, haben wir gesagt, also Profil ist die Benchmark der Edelfedern, ja. Und jetzt fragen Sie mich, naja, das ist halt auch, wissen Sie, der Verfall der Universität bildet sich einige Jahre später im Verfall des Journalismus ab. Und das sehen wir halt hier an diesem Fall.
Erinnern wir uns doch an den Fall der ehemaligen Standard-Chefredakteurin und Herausgeberin Alexandra Föderl-Schmidt. Die hat 157 Plagiate in 120 Seiten Doktorarbeit geschafft. 2024 meinte der Falter, es wäre nur ein angeblicher Plagiatsskandal gewesen. Haben Sie sich damals geirrt?
Naja, die Frau Barbara Tod vom Falter, wir kennen sie alle berühmt-berüchtigt, die baut sich die Wirklichkeit so, wie sie will. Ja, das kann sie, das ist ihr Handwerk. Darüber lache ich auch, wissen, sage ich Ihnen ganz offen. Sie haben das natürlich meinem Anwalt vorgelegt zur Prüfung, aber schauen Sie, der Falter liebt ja nichts mehr als den Rechtsstreit, beschäftigt ganze Anwälte damit. Ja, was will ich mit der Gaudi? Natürlich hat die Alexandra Föderl-Schmidt plagiert und zwar massivst. Ja, also die Zahl eben geht weit über 100. Ja, die Zahl der Seiten der Doktorarbeit, die sie genannt haben, hat nicht gestimmt, aber ist ja völlig egal, 157 Plagiatsfragmente ist ja eine irrsinnige Hausnummer. Und selbstverständlich, die Alexandra Föderl-Schmidt hat nicht an ihrer Doktorarbeit plagiert. Sie hat ja auch im Journalismus über Jahre plagiert. Teilweise war sie tatsächlich vor Ort, hat aber dann trotzdem Deutschlandfunk abgeschrieben. Das ist ja alles nachzuweisen, steht in meinem Blog, hat sie auch nie geklagt. Ja? Wenn das alles falsch gewesen wäre, wie der Falter behauptet, da hätte ich ja sofort eine Unterlassung. Ja? Also warum wurde das alles nie geklagt? Weil es wahr ist, weil es stimmt. Aber nochmal, ich finde, das ist Augenzwinkern, da muss ja dieses Handwerk dieser linken Medien oder sagen wir mal dieser sehr linken Medien, wie man beim Falter sagen muss, ja, das muss man auch verstehen. Ich sage nicht, dass alles nicht stimmt, also sozusagen natürlich stimmen gewisse Dinge im Falter, aber in dem Fall, wenn es also darum geht, eine Freundin und eine Frau aus der linken Reichshälfte zu schützen, dann wird halt einfach gemäß Pippi Langstrumpf die Welt frei erfunden, wie man will. Ja? Und es ist lustig, dass Sie mich das jetzt fragen, weil es hat nämlich schon lange kein Journalist mehr auf diese Sache angesprochen. Ich erinnere mich noch gut, weil das nur Zeit ist, die Barbara Tod hatte geschrieben, der Gutachter Stefan Weber steht jetzt völlig desavouiert da. Also kein Wort stimmt, ja, aber es ist bis heute in meinem Blog.
Denken Sie, Ihre Funde in der Arbeit von Frau Thalhammer werden nun Konsequenzen haben?
Die Universität Wien wird sich natürlich hüten, hier eine Detailplagiatsprüfung der Diplomarbeit der Profilchefredakteurin zu machen. Was ich mir denke, die Eigentümer, Reifeisen und so weiter, da kann ich zu wenig dazu sagen. Da wird man wahrscheinlich schon die schützende Hand vor sie oder über sie halten, wie es halt so oft ist. Was mich stören würde, sage ich Ihnen ganz offen, wenn ich im Profil ein Schreiber der alten Garde wäre, ja, dort über Jahre angestellt und so weiter, und ich habe eine Chefin, bei der solche Probleme auftauchen. Sage ich Ihnen ganz offen. Also ich könnte mir denken, dass es immer redaktionell eine kleine Meuterei geben wird, wenn die Profilredakteure und die freien Mitarbeiter das lesen, was ich hier in meinem Blog zutage gefördert habe. Und das ist eben, wenn man das alles zusammendenkt, nochmal zusammenfassend, Huldigung des Marxismus, Deutschfehler, Sonderzahl und Plagiatsfragmente. Ui, ui, ui. Also beim Mediziner würde man schon sagen, ui, welche Qualifikation hat dieser Mann, im OP-Saal zu stehen, und bei einer Journalistin, die täglich mit Nächsten arbeitet, sollte man erwarten, dass das Deutsch sattelfest ist. Wir alle machen Fehler, Herr Schmidt, ich glaube, Sie auch und ich, ja. Aber 13 Fehler auf 9 Zeilen, das ist schon Next Level. Und ja, so ist die Welt im Moment.
Zu Unregelmäßigkeiten, Inhalt und Qualität der Diplomarbeit von Profilchefredakteurin Anna Thalhammer hörten wir den Plagiateforscher Dr. Stefan Weber. Vielen Dank, dass Sie die Fragen beantwortet haben.
Danke für Ihr Interesse, Herr Schmidt. Auf bald. Thank you.
Das öffentlich-rechtliche Nachrichtenhaus ORF kam in den letzten Wochen und Monaten durch zahlreiche Skandale in die Schlagzeilen. Immer weniger Zwangsgebührenzahler haben Verständnis dafür, wie mit ihren Geldern umgegangen wird. Infolge der Skandale rund um den Generaldirektor, um Machtmissbrauch, parteipolitische Begehrlichkeiten und vieles mehr wurde angeblich von den Mitarbeitern die Aktion Nicht mit uns ins Leben gerufen. Angeblich völlig unabhängig und in der Freizeit. Wie glaubwürdig diese Aktion ist, das bespreche ich jetzt mit dem langjährigen ORF-Mitarbeiter Reinhard Jesionek. Herzlich willkommen, Herr Jesionek.
Grüße Gott, hallo.
Ja, können Sie uns diese Kampagne Nicht mit uns kurz beschreiben und auch anreißen, was denn die auslösenden Gründe dafür waren?
Also die Kampagne heißt ja nicht mit uns. Ich habe das selber über Social Media gesehen, war anfangs ein wenig verwundert, weil ich das eigentlich nur übermittelt bekommen habe. Habe dann eigentlich zu recherchieren begonnen und gesehen, dass alle großen Tageszeitungen schon darüber berichtet haben. Es ist so eine Kampagne, wie wir sie eigentlich seit 20, 30 Jahren kennen. Es könnte jetzt genauso gegen den Missbrauch von Frauen gehen oder alle anderen Themen. Im ersten Blick habe ich es zur Kenntnis genommen. Am zweiten Blick war ich dann ziemlich verwundert, als ich mir die Hauptprotagonisten angeschaut habe. Also es sind schon sehr viele ORF-Mitarbeiter dabei, aber die Hauptprotagonisten sind halt eigentlich die üblichen Verdächtigen, die jetzt eine Entpolitisierung verlangen, aber klar politisch auftreten und von denen man weiß, wie sie stehen. Also da haben wir einen Armin Wolf, eine Clarissa Stadler, eine Eva Pölzl, die überhaupt am interessantesten ist, weil Eva Pölzl ist ja die Mutter des Kindes vom berühmten Pius Strobel. Und ich meine, ich sage es jetzt ungern, aber was wäre Eva Pölzl im ORF ohne Pius Strobel? Also dass ausgerechnet die jetzt eine Entpolitisierung fordert, ist spannend. Oder wir hätten Tarek Leitner, Nadja Bernhardt, Eva Linsinger, die in der Zeit im Bild und im Report arbeiten, die einfach ganz klar ein großes SPÖ-Schild auf der Stirn tragen, also die ja auch bei Veranstaltungen auftreten und die sie ja auch trotz ihrer Moderatorentätigkeit bei der Zeit im Bild ja dann bei Wahlkampfveranstaltungen sind, eben der SPÖ, also dort, wo man darf. Also das ist schon ein wenig absurd. Und das Absurdeste ist, dass ausgerechnet die Herrschaften, diese Hundertschaften, die jetzt die Entpolitisierung und neue Standards fordern, die sind, die eigentlich die letzten 5 Jahre nicht nur den Mund gehalten haben, sondern eigentlich dafür inhaltlich redaktionell verantwortlich sind für das, was passiert ist. Also das ist sozusagen wieder mal so ein typischer Versuch der Clique, ne?
Herr Pius Strobel ist langjähriger Manager im ORF, war auch für die neue Newsroom-Gestaltung des ORF am Königlberg in Wien zuständig und war aber auch Mitbegründer der Grünen in Österreich und auf diesem Ticket auch, so sagt man es hier in Österreich, im ORF tätig. Aber Herr Jesionek, durch Ihre langjährige Tätigkeit haben Sie ja sicher noch viele Kontakte und wahrscheinlich auch ein gewisses Insiderwissen noch immer. Wie beurteilen Sie denn die Glaubwürdigkeit von Nicht mit uns aus Ihrer persönlichen Erfahrung im ORF? Was haben Sie so erlebt?
Also die Glaubwürdigkeit dieser Aktion würde ich unter hilflos betrachten. Ich habe mit einigen Leuten mich auch unterhalten, die auch durchaus auf diesen Listen drauf sind, die das zuerst verteidigt haben und dann nach mehreren Argumenten meinerseits eingesehen haben, ja, du hast recht, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Also das ist jetzt wirklich eine völlige Hilflosigkeit. Der berühmte Herr Weismann, der jetzt über diese Dickpick-Affäre geflogen ist, hat ja eigentlich die Haushaltsabgabe zu verantworten. Also der ganze Betrieb hat ja noch jetzt letztes Jahr groß gefeiert, dass die Regierungsbeteiligung der FPÖ erfolgreich verhindert wurde und somit auch die Haushaltsabgabe, die mittlerweile Zwangsgebühr überall getitelt wird, bleibt. Das heißt, es geht also wirklich um Gedeih und Verderb, das System, wie es ist. Und diese Herrschaften, die alle auf dieser Liste sind, sind in diesem System verwurzelt und haben natürlich Sorge um ihren Job, ganz einfach. Und da geht es einfach wirklich um Weitermachen wie bisher. Und die Argumente, quasi wir sind unseren Zusehern verpflichtet und so weiter, das sind ja alles Larifari-Argumente, wie man so schön sagt. Ein Gusto Stückel zum Beispiel ist, der auch groß auf der Liste dabei ist, ist der Herr Yilmaz Gülüm. Manche Menschen wundern sich, wenn sie den Report sehen, das ist also die politische Magazinsendung jeden Dienstag auf ORF 2, also Primetime. Und da ist interessant, wenn man sich den seinen Background anschaut, der war zuerst beim Falter und beim Standard, also klar links geframte Zeitungen in Österreich, ist dann also zum ORF gekommen, hat Migrationshintergrund, ist als Moderator nicht sonderlich begnadet, wenn man das jetzt nur als Zuschauer auch sieht. Ich selber als Moderator tue mir da jetzt schwer, aber ich habe mir immer gedacht, wieso moderiert er? Und diesen Vita ist interessant, also er ist Faktenchecker, er ist 2022 von der österreichischen Ärztekammer für seine Corona-Berichte der Stattung ausgezeichnet worden, besonders über Dokumentationen über Ungeimpfte. Das ist nahezu absurd. Dieser Mensch moderiert und ist Hauptreporter der größten und wichtigsten Dokumentations- und Reportagesendung des ORF. Und dass der natürlich jetzt tunlichst total Sorge hat um seinen Job oder um den ORF, wie er derzeit ist, ist klar. Das ist nur völlig absurd und das geht natürlich völlig nach hinten wieder mal los.
Sie haben es jetzt schon erwähnt, mir fällt noch ein, Tarik Leitner, ich möchte ihn auch bei Namen nennen, wenn man hier da einige Unterstützer dieser Aktion sich ansieht, dann mutet es ja wirklich seltsam an, dass gerade diese Leute parteipolitische Unabhängigkeit fordern. Eben auch dieser Tarik Leitner war ja auch mit einem späteren SPÖ-Bundeskanzler auf Urlaub. Und jetzt sagt man, man will absolut keine politische Schlagseite haben. Das ist doch alles eher sonderbar.
Ja, das ist völlig sonderbar. Ich habe ihn eh schon vorher auch genannt, Tarik Leitner und Nadja Bernhardt, die ja im Doppelpack die Zeit im Bild, also die Tagesschau, die österreichische, moderieren, die einfach ganz klar SPÖ auf der Stirn stehen haben, von denen man das weiß und wie ich es vorher schon gesagt habe, die auch kein Hehl draus machen, bei SPÖ-Parteiveranstaltungen aufzutreten und auch Wahlkampfveranstaltungen, also was ja eigentlich ein absolutes No-Go ist in dieser Funktion. Aber das ist ja in Ordnung, weil im roten Wien mehr oder weniger darf man das ja, das gehört ja auch zum guten Ton. Was fordern die? Die fordern ja keine Entpolitisierung, sondern sie fordern, wenn man es jetzt at the end of the day sieht, dass Peter Westenthaler aus dem Stiftungsrat fliegt. Also man regt sich ja unheimlich auf. Von den 35 Stiftungsräten geht es gegen 4, gegen die Leitenden, wo man sagt, okay, die haben das zu verantworten, was jetzt gerade passiert mit den Missbrauchsgeschichten. Wobei dieser Missbrauch ist ja nur ein Auslöser für viel anderes. Aber die Absetzung auch von Peter Westenthaler zu fordern, ist natürlich völlig absurd, weil Peter Westenthaler, der Stiftungsrat der FPÖ, da gibt es ja nur 2 von 35, da stimmt ja auch das ganze System mittlerweile nicht mehr. Also ohne den wäre das ja alles nicht ans Licht gekommen und der rührt natürlich rum auf eine Art und Weise, die dem System höchst unangenehm ist und das System reagiert damit, dass sie professionell versuchen zu erklären, der gehört weg. Naja, wie soll denn das funktionieren? Das funktioniert ja bei 30-40% der Bevölkerung, die schüttelt wieder mal den Kopf und man schaufelt weiter die Grube, in die man jetzt irgendwann einmal fällt. So nehme ich es wahr.
Aber schildern Sie doch einmal aus Ihrer persönlichen Erfahrung, wie groß ist denn der Druck innerhalb des ORF, sich bestimmten Mehrheitsmeinungen anzuschließen?
Der Druck ist wahnsinnig groß, vor allem seit der Ära Brabetz, weil eigentlich die letzten 10 Jahre die letzte Regierung, also die schwarz-grüne Regierung, personell durchgeschlagen hat. Also wir haben mittlerweile im ORF am Königlberg, im ORF-Zentrum von 4000 Mitarbeitern, ist ein exorbitant großer Teil rot-grün. Das heißt, es ist im Endeffekt gar nicht unbedingt, dass der ORF wie immer SPÖ und ÖVP war, sondern es haben die Grünen sich also massivst dort durchgesetzt und muss ja auch Wien erklären, Wien ist ja die einzige Millionenstadt in Österreich. Also Österreich besteht also erst ländliche Bevölkerung und eben dieser einen großen Stadt. Und diese eine große Stadt repräsentiert sich mit den Mitarbeitern am Königlberg natürlich extrem in eine Linksrichtung mit Grünen, also dieses ganze Woke und Regenbogen, was wir kennen. Die Leute, die ich kenne, mit denen ich rede, die halten sich dort tunlichst zurück. Also man sitzt dort in den Kantinen und in den Redaktionen mit einer Hälfte oder 2/3 Mehrheit von politisch klar links geframten Menschen und das ist wahnsinnig schwierig im Alltag. Also ich würde das keinen Tag mehr dort schaffen ohne massivsten Diskussionen.
Ist denn der ORF eigentlich in seiner jetzigen Struktur noch reformierbar? Oder sind die Probleme, die wir jetzt sehen, sind die schon alle systembedingt und man muss komplett neu aufsetzen?
Ja, also ich würde Letzteres sagen, komplett systembedingt. Ich glaube nicht, dass das reformierbar ist. Wie soll es mit der Mannschaft reformierbar sein? Also stellen wir uns jetzt vor, man hat irgendwie einen Fleischhauerbetrieb und den möchte man auf ein veganes Restaurant umstellen. Also wie soll man jetzt mit den Fleischhauergesellen plötzlich vegane Küche machen, um es in einem ganz plakativen Beispiel zu bringen? Ich glaube, der ORF gehört komplett neu aufgestellt, der Betrieb quasi eingestampft. Jeder darf sich neu bewerben. Natürlich mit einer massiven Verkleinerung, das wäre sicher sicher die brutalste, aber effektivste Form und würde wahrscheinlich von den Zusehern und vor allem von den Gebührenzahlern sehr gutiert. Also ich halte mit der momentanen Belegschaft das absolut nicht für reformierbar. Wie soll das funktionieren? Also diese Menschen, die sind ja auch nicht böse. Die leben ja missionarisch ihr politisches Wissen oder ihre Glaubensgesinnung und die ist halt einfach um jeden Preis alles, was konservativ ist und rechts ist, derzeit zu verhindern. Das ist einfach dieser Krieg, den wir haben, dieser politische und der sich in so einem Betrieb halt einfach total manifestiert hat.
Glauben Sie, dass diese Kampagne Nicht mit uns dann auch die Glaubwürdigkeit des ORF retten kann? Oder ist das eher kontraproduktiv, was Sie jetzt hier erleben?
Also absolut kontraproduktiv für die Gesamtbevölkerung. Ich glaube, das ist eine reine Klientelgeschichte. Also die, die das großartig finden, sind ja eh wieder der Standard und der Falter und die, also die klaren link geframten Tageszeitungen und Institutionen. Ich glaube, gewisse Bezirke in Wien finden das ganz toll und man sitzt in gewissen Lokalen und klopft sich auf die Schulter. Bei der Bevölkerung kommt das, glaube ich, gar nicht gut an, beziehungsweise so wie ich es mitbekomme, kommt überhaupt nicht an. Es war eine Meldung vor ein paar Tagen in allen Tageszeitungen einmal, aber von Kampagne kann ich überhaupt nichts erkennen, weil ich habe jetzt extra auch in Vorbereitung für dieses Gespräch rumgesucht und überhaupt nichts mehr wirklich Aktuellstes gefunden. Also das ist ja nach wenigen Tagen bereits schon wieder veräppt. Also das ist völlig sinnlos und die, die es mitbekommen, also die normalen klassischen Zuhörer und Zuhörerinnen, die schütteln wieder mal den Kopf, wenn sie sich das genau anschauen. Aber ich glaube, es wird auch nicht mal wirklich bemerkt.
Kann man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, egal ob jetzt in Österreich oder in Deutschland, realistischerweise zu echter Objektivität verpflichten? Oder ist das, und müssen wir uns das eingestehen, ein rein theoretisches Ideal?
Ich glaube, theoretisches Ideal und der Öffentlich-Rechtliche ist ja aus der Geschichte entstanden. Also wir sind ja aufgewachsen, wahrscheinlich die meisten Zuhörer, in einer Zeit, wo es also die großen Sender wie ARD, ZDF, ORF gab und dann gab es irgendwann in den 90ern, 2000ern in Österreich ja viel später die ersten privaten, die natürlich ganz klar anders waren, rein kommerziell, erinnern an RTL, die also quasi mit Tutti Frutti und so weiter. Und in der Zwischenzeit haben sich die Privaten aber öffentlich-rechtlich entwickelt in Österreich und jetzt haben wir diese absurde Situation, also Österreich und Deutschland, absurde Situation, dass eigentlich alle Sender, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, das Gleiche machen. Sie haben alle seriöse Nachrichtensendungen. Man kann ihnen auch den Privaten überhaupt keine klare politische Schlagseite jetzt grundsätzlich vorwerfen, vielleicht ideologisch in gewisser Weise. Und der Öffentlich-Rechtliche jetzt quasi hat so gesehen keinen Sinn mehr. Das ist wie bei der Bahninfrastruktur. Also in Österreich haben wir ja die ÖBB und die Westbahn. Und was ist jetzt da für ein Unterschied? Beide fahren auf denselben Strecken. Es ist ein Konkurrenzbetrieb. Man kann jetzt nicht sagen, die staatliche fährt besser wie die private. Also das heißt, das hat so gesehen überhaupt keinen Sinn mehr. Und ich glaube, die ideologische Ausrichtung, es wäre fairer wie in Amerika. In Amerika haben wir Fox News und CNN, das ist klar geframed. Wenn man sich beide Sender zu aktuellen Themen anschaut, sieht man unterschiedliche Welten. Ich denke, das wäre fast ein faireres System als das, was wir haben. Ein öffentlich-rechtlicher, der uns die Wahrheit vorgibt, aber eigentlich jeder, der genau hinschaut oder hinschauen möchte und kann, das sieht und sich abwendet. Und der erste Schritt wäre einfach, diese Gebühren nicht mehr zu kassieren, weil man kann ja nicht Gebühren kassieren mit der sogenannten Wahrheit, die aber dann journalistisch relativ leicht zu entlarven ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, funktioniert meiner Meinung nach nicht mehr, weil das System völlig überholt ist.
Danke vielmals für Ihre Antworten, Herr Jesionek. Wir hörten sehr viele interessante Aspekte zu diesem Thema. Im ORF reagierten die Mitarbeiter auf die zahlreichen Skandale der letzten Woche mit der Aktion Nicht mit uns. Ob es sich wirklich um eine unabhängige Aktion handelte und wie glaubwürdig sie generell ist, das besprach ich mit dem langjährigen ORF-Mitarbeiter Reinhard Jesionek. Vielen Dank.
Dankeschön. Grüße aus Wien.
Die Bundesregierung hat den Weg für eine neue Form der Zufahrtskontrolle in österreichischen Städten freigemacht. Kameras sollen künftig automatisch erfassen, wer in definierte Zonen einfährt, mit teils empfindlichen Strafen für unberechtigte Fahrten. Kritiker warnen vor einem Flickenteppich an Ausnahmeregelungen, unklaren Zuständigkeiten und einer schleichenden Einschränkung der individuellen Mobilität. Wer soll von den neuen Regelungen betroffen sein? Und geht es in Richtung totale Überwachung? Das bespreche ich jetzt mit Richard Wladecker vom Porsche Classic Club Austria. Herzlich willkommen, Herr Wladecker.
Danke für die Einladung.
Was genau ist derzeit in Österreich konkret geplant? Wie funktionieren diese kameragestützten Zufahrtskontrollen technisch und ja natürlich auch rechtlich?
Ja, soweit mir bekannt ist es, dass die dann die Einfahrt und die Ausfahrt kontrollieren und man mit maximal 30 Minuten verweilen darf quasi, außer man benutzt eine Tiefgarage, was ja nochmal mehr Überwachung dann darstellt eigentlich, ne? Und das ist, glaube ich, mit 28 umsetzen wollen.
Ja, und welche Zonen wären davon in der Praxis betroffen? Sprechen wir denn nur davon den Innenstädten oder wäre da ja auch andere Gegenden betroffen?
Na, aktuell spricht man vom ersten Bezirk. Ich fürchte nur, dass das mehr oder weniger dann so laufen wird wie beim Parkpickerl. Das war auch mal im ersten Bezirk. Und ich sage einmal, bis zum Gürtel war es noch sinnvoll und danach war es halt Abcash-Politik. Und wenn jetzt natürlich keiner mehr in den ersten fahren darf, werden wieder mehr draus parken, dann wollen die das auch. Momentan, soweit mir bekannt, ist es für den ersten Bezirk geplant. Man will da rund 15.000 Autos pro Tag sparen und man wird ein Drittel der Zufahrten auch reduzieren. Also statt 36, glaube ich, 24. Und was für mich zum Beispiel, der beruflich sehr viel unterwegs ist und das unmöglich öffentlich stemmen kann, schon ein Problem ist. Ne? Weil ich denke, dass dann auch die Parkgaragen schon mit noch höheren Preisen reagieren werden.
Ne? Ja, und wer entscheidet eigentlich darüber, wer jetzt einfahren darf und wer nicht, wer eine Ausnahmeregelung bekommt? Wie transparent ist das eigentlich?
Das ist die große Frage, weil bisher ist das noch nicht genau definiert. Natürlich alle, die das Auto im ersten Bezirk gemeldet haben, gehe ich davon aus, werden reinfahren dürfen. Alle, die zuliefern, werden reinfahren dürfen. Aber alle zum Beispiel, die halt so wie ich auf einen geschäftlichen Termin fahren oder vielleicht ein Geschäft aufsuchen, wo es länger als eine halbe Stunde dauert, die dürfen dann nicht einfahren. Mit Ausnahme, sie parken in einer Tiefgarage.
Welche Rolle spielen dabei Kennzeichenerfassung und automatische Strafen? Sehen Sie hier Risiken für Fehler oder für einen Missbrauch oder auch eine mangelnde Kontrolle?
Erstens denke ich, es gibt selten ein System, was vor allem zu Beginn nicht fehlerhaft ist. Und die Frage ist, inwieweit man dann nachher belegen kann, dass das ein Fehler war und dass man quasi unschuldig zum Handkuss kommt. Wobei das könnte man natürlich machen, wenn man jetzt in einer Tiefgarage geparkt hat, was man auch mittlerweile eh immer muss fast, weil sie haben den ja eh schon ruiniert, den ersten Bezirk, was Parken betrifft. Also entweder Anrainerparkplätze, Baustellen, Parkverbote etc. Ich frage mich halt, wenn ich jetzt wirklich kurz reinfahre, beim Landmann einen schnellen Espresso trinke, mit einem Stehespresso und wieder rausfahre, und dann habe ich die halbe Stunde nicht überschritten und kriege trotzdem vielleicht eine Strafe. Da ist die Frage, wie belege ich das dann? Und die zweite Frage ist natürlich, die Sie erwähnt haben, die zweite große Frage ist, inwieweit das missbräuchlich verwendet wird. Ne? Oder im Ernstfall verwendet wird, wenn man halt zum unangenehmen Bürger wird. Ne? Aus welchem Grund auch immer.
Sie selbst sind ja ein Oldtimer-Fan. Was bedeutet das konkret auch für die Besitzer von klassischen Fahrzeugen?
Ja, für den ersten Bezirk praktisch nichts, weil ich eigentlich mit meinen Oldtimern, also ich wohne im Brunnen Gebirge, ich bin kein Wiener, Stadtrand Wiener, sage ich immer, bedeutet es nichts, weil ich nach Möglichkeit mit meinen alten Autos gar nicht in die Stadt fahre. Aber ich glaube halt nicht, dass das beim ersten Bezirk und auch nicht bei Wien bleiben wird. Und es wird dann halt so wie in Deutschland mit den ganzen Dieselfahrverboten und Einfahrtsverboten und grünen Pickeln und ich weiß nicht, was da alles gibt, natürlich dann jede Stadt nachziehen, weil also gerade da im Speckgürtel, wo ich wohne, sind die Grünen halt auch überall recht stark und die in Mödling versucht die auch gerade alles den Autofahrern und auch damit den Geschäftsleuten, was die nicht kapieren, das Leben schwer zu machen, ne?
Gibt es denn aus Ihrer Sicht überhaupt nachvollziehbare sachliche Gründe für diese Maßnahmen? Sie haben schon auch angesprochen, Emissionen oder Sicherheitsfragen. Oder stehen da überhaupt andere Motive im Vordergrund?
Wahrscheinlich wird die Wahrheit in der Mitte liegen. Ich denke, einerseits versteht man es vielleicht bis zu einem gewissen Grad schon, dass man sagt, okay, man will vielleicht nicht 40.000 Autos täglich in der Innenstadt haben und vieles ist vielleicht auch wirklich nicht nötig, was die Leute fahren. Nur wie gesagt, wenn es beim ersten Bezirk bleibt, wird es nicht das große Problem sein. Ich glaube, das ist ein weiteres Stück, das dann Stück für Stück ausgebaut ist, um den Individualverkehr zu behindern oder abzuschaffen oder zu stören. Ne? Und nebenbei kann man auch ganz gut die Leute zusätzlich überwachen.
Das wäre meine nächste Frage. Natürlich dient so ein Modell perfekt einer möglichen Überwachung der individuellen Mobilität. Gibt es eigentlich hier jetzt Autofahrerclubs oder Gruppierungen, die das jetzt verhindern wollen, oder kann man da gar nichts mehr dagegen tun?
Das nichts dagegen tun ist so nicht so meine Einstellung, weil wenn genug Leute aufstehen und sie auf die Beine stellen, dann könnte man was tun, aber es sind halt meistens bei solchen Themen nicht genug. Inwieweit jetzt die Autofahrerclubs da pro contra einwirken, ich denke, dass ein ÖMTC schon immer alle Seiten hört und versucht, auch für die Autofahrer was zu tun. Ich glaube, früher mehr gefühlt als langes Mitglied als heute, aber doch noch. So von den Clubs, privaten Clubs, Oldtimer-Clubs oder so, glaube ich, passiert wenig bis gar nichts, weil die auch nicht so groß sind und keine so eine große Präsenz haben, dass sie Gewicht hätten.
Wir werden das also wohl hinnehmen müssen, dass das ab 2028 auf uns zukommt. Über die Pläne, eine auf Kameraüberwachung basierende Zufahrtskontrolle in österreichischen Städten einzuführen, darüber sprach ich mit Richard Vladecker vom Porsche Classic Club Austria. Vielen Dank für Ihre Antworten, Herr Vladecker.
Ich danke schön. Auf Wiederhören.
Sie hörten das Österreich-Magazin im Kontrafunk. Das war die Ausgabe vom 6. Mai. Vielen Dank an unser Team im Hintergrund, in der Technik Thomas Hoffmann, die Redaktion machte Florian Machel. Für Sie am Mikrofon war heute Richard Schmidt. Wenn Sie Wert auf unabhängige Informationen legen, die auch unbequeme Fragen stellen, dann bleiben Sie uns gewogen. Kontrafunk steht für freien, kritischen Journalismus abseits des medialen Mainstreams. Dieser lebt fast ausschließlich von Ihrer Unterstützung. Weitere Informationen gibt's dazu auf kontrafunk.radio. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.